wenn sie keine Lust haben auf Üben oder wenn sie zu müde sind, dann üben sie nicht, weil das bringt überhaupt nichts.
Dann bringt es nichts, hat er gesagt, ja.
Das geht halt immer nur mit Disziplin. Und ich glaube nicht an die Macht der Disziplin.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Ja, willkommen zu unserer Special-Folge hier von unserem Urlaubsdomizil am schönen Wolfgangsee oder wie die Kinder von meiner Schwester gerade gesagt haben, vom Teich. Das bringt mich auch gleich schon zu unserer ersten Frage oder zu meiner ersten Frage an dich. Und zwar hat mein guter alter väterlicher Freund Gerd Landshut ja letztens gesagt, er findet, man müsste auch einmal darauf hinweisen, dass beim Üben es besonders wichtig ist, auch da, wenn man keine Lust hat zu üben, also quasi nicht nur dann, wenn alles super ist und man quasi in Urlaubslaune und, also wie oft ist es denn auch schon so, dass es perfekt läuft alles, sondern auch da, wenn es nicht perfekt ist und wenn quasi eigentlich man keine Lust hat, ist er der Meinung, dann müsste man üben, weil genau dann würde es einen weiterbringen, wenn man auch gerade in dem Moment, in dem man eigentlich keinen Bock hat, auch übt und einfach dranbleibt und einfach sein Programm sozusagen durchzieht und halt dranbleibt. Mhm. Was denkst du dazu?
Was ich dazu denke?
Ja, du zuerst.
Also mir ist dazu als erstes eingefallen, der gute alte Herr Dr. Altenmüller.
Schon wieder? Unser alter Altenmüller.
Ja, weil der,
wie viel der uns gebracht hat.
Wir müssen hier kurz über eine Pfütze steigen, deswegen wird es hier kurz unterbrochen. Weil der nämlich gesagt hat, wenn ihr, oder wenn sie, wurden ja gesiezt,
ja,
wenn sie keine Lust haben auf Üben oder wenn sie zu müde sind, dann üben sie nicht, weil das bringt überhaupt nichts.
Dann bringt es nichts, hat er gesagt, ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, eine sehr spannende Frage, mal auszudiskutieren, was jetzt eigentlich stimmt. Was sind denn deine Erfahrungen dazu?
Ich verstehe, dass er das gesagt hat und ich verstehe auch, warum. Ich weiß auch, warum, weil er der Meinung ist, man muss ein bisschen Disziplin, braucht man auch. Das war, glaube ich, das, was er eigentlich gemeint hat.
Mhm.
Und er hatte auch damit, finde ich, einen Punkt. Aber das Problem ist, das geht halt immer nur mit Disziplin. Und ich glaube nicht an die Macht der Disziplin. Ich weiß auch, unser gemeinsamer Freund Ole, der ja auch bei unseren Workshops immer dabei ist, der sagt ja immer, Leistung durch Druck, so auf lustig.
Swing durch Angst.
Swing durch Angst, genau. Weil er das auch selber so kennengelernt hat. Er hat eine harte Schule in Amsterdam in der Hochschule hinter sich gebracht. Und ich glaube da auch nicht mehr so dran. Ich meine, muss sagen, der Gerd ist, wie gesagt, auch ein väterlicher Freund. Der ist jetzt 77 und hat da vielleicht auch noch eine andere Idee dazu, was eigentlich richtig ist oder wie man an solche Dinge rangeht. Und ich finde aber auch, dass er einen Punkt hat, weil wenn du immer aufgibst, wenn du gerade keine Lust mehr hast oder wenn du irgendwie das Gefühl hast, nee, doch nicht, dann kommst du auch nicht auf den grünen Zweig. Also das hat er schon einen Punkt, finde ich.
Also ich glaube, man darf auch nicht außer Acht lassen, dass der Herr Altenmüller das zu den Studenten gesagt hat. Ne? Die ja natürlich sowieso alle so viel üben, wie sie nur können.
Ja, und sehnentscheidende Entzündungen bekommen vom vielen Üben.
Ja,
und das
genau.
Waren ja seine Punkte irgendwie. Ne?
Nein, das waren auch Punkte, das waren andere Punkte. Ne? Aber also er hat ja viele Punkte gehabt. Ne? Also das war ja noch ein anderes Thema mit den Sehentscheiden. Das war auch ein sehr guter Aspekt. Könnten wir auch mal drüber reden. Aber
ja. Ist das bei Klavier auch?
Natürlich.
Es gibt Pianisten mit Sehnentscheidungen.
Ja, aber hallo.
Das habe ich bei Saxophonisten zum Beispiel noch nie gehört. Ich kenne einen Saxophonisten, da ist irgendwann deine Finger nicht mehr gegangen. Der musste sich dann das Saxophon umbauen lassen, hat dann so eine Wippe gemacht für den Zeigefinger, das geht. Aber normalerweise habe ich noch nie gehört, dass man vom Saxophonspielen Sehnentscheidungen
bekommt. Ach so, okay. Ja, siehst du, ich kenne mich da nie aus bei Saxophonisten. Aber nochmal zurück zum Thema Üben. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass Disziplin ein Thema ist, was nie langfristig funktioniert. Das funktioniert kurzfristig, aber sobald der erste Motivationsknick kommt,
ist es vorbei. Ne?
Ist es vorbei.
Und ja, das kenne ich vom Sport auch.
Das ist, glaube ich, eine ganz menschliche Eigenschaft und Es gilt eigentlich genau für Sport und für alles Mögliche. Mhm. Was aber schon funktioniert, ist eine Routine zu haben. Und eine Routine ist halt, die braucht natürlich eine gewisse Anschubenergie, eine gewisse Anschubdisziplin. Mhm. Aber wenn man dann über einen gewissen Zeitraum das dann durchgezogen hat, ist die Routine steht, ist es gar nicht mehr so schwierig und braucht eben auch nur noch sehr wenig an Disziplin, um sich dann wieder ranzusetzen. Mhm. Und man zieht die Routine im Wesentlichen einfach durch. Einfach, sage ich jetzt mal eben. Das setzt natürlich voraus, dass man genau weiß, was man da zu üben hat, dass man da nicht noch drüber nachdenken muss, weil alles, was dann irgendwie noch on top kommt, geht natürlich auf Kosten der Motivation. Und da hast du natürlich dann schneller mal keinen Bock mehr, wenn du erst noch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist ja blöd und so, ne? Also, ist klar. Aber trotzdem glaube ich auch, dass wenn man eine etablierte Routine hat und es gibt gewisse Tage, an denen man wirklich mal nicht kann, weil man einfach völlig im Arsch ist, mal auf Deutsch gesagt, dann kann man auch mal sagen, nee, heute nicht. Oder ich wärme mal nur ein bisschen meine Schultern auf und bewege kurz ein bisschen meine Finger oder ich übe mal mental oder, also das muss dann ja nicht immer sein.
Ich übe mal mental? Was heißt das?
Naja, das mentale Üben
ja.
Ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Es gibt ja Menschen, die haben das zum Exzess gebracht. Von dem Pianisten Kämmerling wird ja gesagt, dass der
alte Professor in Hannover,
genau,
Professor
Kämmerling, für Klassik, der ist wohl auf einer Zugfahrt nach München.
Das hat doch der Altmüller selber erzählt, dass er Querflötenkonzert gelernt hat.
Nein, das hat er so über den Kämmerling. Er hat über den Kämmerling geredet.
Ah, das ist immer, es gibt manchmal, es gibt einen leichten stille Posteffekt bei solchen Geschichten.
Jedenfalls der Legende nach.
Nein, ich habe es auch mal gemacht. Ich habe auch mal mental geübt.
Ja, aber so
ein ganzes Stück gelernt,
natürlich. Aber so ein Klavierkonzert ist natürlich ein anderer Schnack als irgendwie, ja, muss man schon ehrlicherweise sagen.
Klavier ist ja so viel schwerer auch, nein, natürlich als Saxophon.
Nein, aber Klassik, so ein ganzes Klavierkonzert, da darfst du keine falsche Note haben und so. Da geht nicht mit Improvisieren und alles. Jedenfalls hat er wohl auf einer Zugfahrt nach München zu einem Konzert, für das er gebucht war, ein Klavierkonzert, das er vorher nicht konnte.
Und vorher auch nicht geübt hat. Er hat es nicht auf dem Instrument geübt, sondern genau, es ausschließlich auf
mental,
mental geübt und hat es zum ersten Mal gespielt auf dem Instrument,
richtig,
beim Konzert,
richtig,
und es hat gleich funktioniert.
Ja, der hat es jedenfalls perfektioniert.
Ja.
Und von dem kommt, glaube ich, dann auch am Ende diese ganze mentale Übenschule. Und das funktioniert aber tatsächlich, weil wir nämlich, wenn wir unser Gehirn benutzen
und immer wichtig,
über gewisse Dinge nachdenken, dann werden auch Prozesse im Körper in Gang gesetzt.
Es ist ja so beim mentalen Üben, so habe ich das gelernt, hat herausgefunden, dass die gleichen Gehirnstrukturen oder die gleichen Hirnbereiche durchblutet werden, wenn man es macht.
Die Motorik.
Dasselbe im Hirn wird durchblutet, mhm, und deswegen ist es fürs Hirn derselbe Vorgang.
Genau.
Es ist einfach der gleiche Vorgang, egal ob ich spiele oder mir vorstelle, ich spielte. Ja, genau. Aber dann muss es eben sinnlich sein. Das heißt, man muss es komplett, wie fühlt sich das an, wie schmeckt das, welchen Druck habe ich und all, also das muss, man muss so sinnlich und so, mhm, echt und so ganz reingehen in das Gefühl, also auch ins Körpergefühl, in das Vorstellungskörpergefühl, mhm, wie es geht, und dann kann man das so lernen.
Ja, genau.
Ich habe das auch gemacht mit einem Stück, das ich auswendig lernen musste für Adam Holzman, meine erste Adam Holzman Band-Geschichte da. Und das war kein Improvisationsding, sondern das waren 3 Seiten, immer die gleichen Intervalle. Ich weiß es, mhm, heute noch.
Ja.
Und das war schon schwierig. Wann kommt jetzt was?
Aber guck mal, jetzt weißt du auch, warum du es heute noch weißt.
Ja, weil ich singen kann.
Nee, weil du es mental geübt hast.
Ja, meine ich ja.
Und Dinge, die man mental übt, also dadurch, dass du nur die Konzentration darauf hast,
ja,
und eben nicht noch parallel auch noch die Motorik bewegen musst, auch wenn sie im Gehirn mit angetriggert wird, hat ja wieder so einen Effekt wie beim Üben, wenn man in so Schichten übt. Ne?
Ja.
Ich sage mal, so ein Stück spielen ist ja super komplex.
Ja.
Oder ein Stück vom Blatt spielen meinetwegen.
Ja.
Und deswegen das in Schichten zu üben, also die verschiedenen Ebenen sozusagen voneinander zu trennen und einzeln anzugehen und zu üben, das macht man ja überall. Also so wie im Jazz als auch in der Klassik kann man das machen. Und da hast du quasi nochmal eine Schicht extra, dass du nur das Mentale, nur das Denken sozusagen nochmal extrahiert hast.
Ja.
Und das bleibt dann am Ende viel besser hängen, wie man sehen kann. Ja. Was natürlich genial ist.
Es bleibt schon sehr gut hängen. Ich habe auch Standards so gelernt. Ne? Also man kann Akkorde so auswendig lernen, man kann irgendwelche Melodien natürlich auswendig lernen. Aber alles, wenn es ums auswendig lernen geht, das ist ja auch ein Thema bei mir bei Cool Jazz Styles ganz oft, dass die Leute sagen wollen, wie lernt man eigentlich ein Stück auswendig? Mhm. Oder ich ganz oft sagen Leute, ich kann nichts auswendig lernen. Mhm. Das hatten wir auch in unserem letzten Gespräch, meine ich, dass ich da den Gegenbeweis antreten konnte. Aber das hat eben auch ganz viel mit mentaler Stärke zu tun, die man eben natürlich aber auch wie jede andere Stärke trainieren kann.
Richtig, so ist es.
Aber um nochmal aufs Üben zurückzukommen, wenn jetzt Üben mit Disziplin, wie du sagst, nicht der Weg der Wahl wäre für dich.
Naja, ein bisschen schon, aber halt nicht ausschließlich.
Die Anschubroutine, die Anschubdisziplin, das war am Anfang das mal. Ja, oder? Man spricht ja, glaube ich, es gibt doch dieses berühmte Buch mit der 1%-Regel, wie das da heißt.
Genau.
Atomic Habits auf Englisch.
Genau.
Da sagt sie, glaube ich, das ist okay, das ist cool, lustigerweise, dass es eine Sie sei, die das schrob, dass man 66 Tage oder wie lange braucht man, bis man Gewohnheit etabliert hat?
Ich weiß es nicht, was er sagt. Manche sagen 90 Tage, manche sagen 60 Tage. Also da gehen die Angaben so ein bisschen auseinander. Also das funktioniert aus meiner Erfahrung schon echt ziemlich gut mit so einer Routine. Man muss sich halt einmal committen zu sagen, ich überlege mir jetzt mal in Ruhe, wo würde ich das gut einbauen? Was auch ein super Tipp ist aus dem Buch ist, zu sagen, man knüpft die Routine an eine andere Routine an. Ne? Also an so eine Routine, die alle haben, wie Essen, Zähneputzen. Und zu sagen, ne,
immer nach dem Zähneputzen übe ich.
Richtig, genau. Und zwar
oder immer vorm Üben putze ich die
und
Zähne.
Und zwar nimmst du es dir.
Bei Saxophon ist es übrigens gar nicht so schlecht, immer die Zähne putzen.
Genau.
Ich spreche aus Erfahrung.
Ihr könnt es alle nach dem Zähneputzen machen. Ich nehme mir vor, in einem Moment, wo es gerade nicht ist, also wirklich, das ist nochmal ein extra Moment, in dem ich mir vornehme, wenn ich Zähne geputzt habe, abends oder morgens oder wann auch immer, gehe ich in meine Überecke, hole mein Saxophon aus dem Schrank oder vom Ständer und spiele. Oder ich setze mich ans Klavier, klappe den Deckel hoch und spiele. Also es ist wirklich gut, sich das ganz bildlich vorzustellen und auch wieder sinnlich vorzustellen. Da trennen wir quasi auch schon wieder die Ebenen, indem wir es uns einfach mental klar machen in dem Moment, wo wir eigentlich nicht involviert sind, was wir dann machen werden. Und dann setzen wir es um. Mhm. Also selbst wenn man eine Routine hat, gibt es ja Momente, wo man einfach mal kurz einen Hänger hat und sagt, oh nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Aber dann kann man trotzdem sagen, mit Disziplin, ich setze mich jetzt trotzdem hin. Und dann brauchst du aber halt nur so eine Prise Disziplin. Und man muss sich nicht so komplett
ans Instrument Insofern hat er recht, der Gerd. Dass man das eben so, aber insofern hat er Gerd recht. Und ich finde das auch, weil man muss eines sagen, es nützt halt, wenn ich einmal in der Woche sage, jetzt übe ich aber richtig. Oder am Wochenende immer habe ich 3 Stunden, da übe ich am Stück. Mhm. Und dafür übe ich aber sonst nicht. Mhm. Das bringt viel weniger, als wenn du 6-mal eine halbe Stunde übst.
Ja, natürlich.
Oder was sind 3 Stunden? Sind 3 Stunden am Stück. Und wenn du einfach von Montag bis Samstag je eine halbe Stunde schaffst, bringt es mehr, als wenn du am Sonntag 3 Stunden übst.
Ja,
absolut,
genau.
Wirklich. Einfach durch die Regelmäßigkeit, durch das immer gleiche Machen. Ich meine, beim Sport ist es dasselbe, das kennst du doch.
Mhm.
Und eine halbe Stunde, ganz ehrlich, eine halbe Stunde hat man, oder?
Hat man schon.
Hand aufs Herz.
Ja, es gibt verschiedene Lebensumstände. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die haben in gewissen Lebensphasen gar keine Zeit.
Klar, kenne ich auch.
Und dann ist es vielleicht einfach nicht dran. Da muss man auch ehrlich zu sich sein und sagen, das geht gerade nicht.
Stimmt.
Manche schaffen es trotzdem zu sagen, ich nehme mir diese 15 Minuten.
Sagen wir mal 30,
die
okay.
gehen. Nein, 15, manche haben einfach nur 15.
Stimmt.
Aus meiner Erfahrung.
Stimmt, habe ich
und
auch.
Und dann muss man gucken. Also ich bin auch ein Fan davon, immer zu gucken, was bringst du mit, was hast du ganz realistisch für Zeit für dein Instrument. Und dann schauen wir aber ganz konkret, wie fühlst du die auch sinnvoll. Weil einfach nur irgendwie üben ist zwar nett, aber das bringt halt auch nur die Hälfte, als wenn du sagst, du strukturierst dir deine Zeit richtig gut. Und dann bringen auch 15 Minuten eine ganze Menge.
Ja, ich habe eine Schülerin, die hat mir gebeten, weil sie gesagt hat, ich krieg's überhaupt nicht hin, am Stück so viel zu üben. Sie hat mich gebeten, ihren Übeplan so zu zerstückeln, dass wir sagen, wir machen einen, wie hieß es nochmal, Pausensnippets oder so haben wir es, glaube ich, genannt. Na? Immer, wenn sie mal 5 oder 10 oder even 15 Minuten Zeit hat, was kann ich in 15 Minuten effektiv machen? Ja. Ich habe die Folge in Themen an. Dann haben wir halt irgendwie, das war Sound, Artikulation, es war viel Motiventwicklung dabei. Und dann hat sie einfach in den Arbeitspausen, weil da hat sie gesagt, oh, ich habe Bock, jetzt mache ich was für mich. Damit mein ganzes Leben nicht nur aus Arbeit und Familie und sowas besteht. Und dann hat sie einfach in den Arbeitspausen die 15 Minuten genutzt, die sie hat, um was zu machen. Und da ist total viel bei rausgekommen. Ja. Das war cool, ehrlich gesagt. Also da war ich überrascht.
Ja, ich weiß auch genau, wie du meinst. Sie ist aber auch super engagiert und motiviert und schaut auch wirklich und ist auch sehr strukturiert.
Deswegen hat sie auch so einen Job, der so fordernd ist und auch eine Familie, die wir fordern ist.
Ja, aber die
oder weil sie sich
auch
noch so viel vornimmt halt.
Und sie schafft es aber eben, das trotzdem hinzukriegen, wo viele andere schon längst sagen würden, so, ne, also bei der Workload, vergiss es, mach ich nicht. Und das ist auch irgendwie bewundernswert, finde ich, Leute, die das so durchziehen.
So, jetzt sind wir in Fürberg angekommen. Wir sind nämlich von St. Gilgen nach Fürberg gegangen, ein, wie man es sieht, sehr beliebter Wanderweg, der sehr schön hier auf diesen See führt. Und jetzt essen wir ein Eis. Isst du ein Eis?
Vielleicht.
Oder willst du einen Kaffee? Und in der Zwischenzeit können ja unsere Hörer und Zuseher mal ein bisschen was aus unserer neuen Veröffentlichung gucken und hören sich unsere Einkomposition Amango Vana an, die ich jetzt hier einspielen werde, die jetzt erschienen sein müsste eigentlich, wenn nach meinem Zeitplan alles so läuft, wie ich das will. Also viel Spaß bei der Musik und wir gönnen uns jetzt eine kurze Pause. Bis gleich. Schau, die fahren mit dem Schiff und das Schiff hat den schönen Namen Österreich. Aber wir fahren nicht mit dem Schiff, weil wir nehmen euch ja noch mit auf unseren Spaziergang, wo es wieder um das Üben geht.
Es wird weiter geübt.
Ab jetzt wird zurückgeübt. Ja, und jetzt wird wieder zurückgeübt, zurückgewalkt. Müssen sich erstmal die Kalorien jetzt wieder verbrennen. Aber das schaffen wir, oder?
Ja, das schaffen wir.
Ja, auf diesem Weg auf jeden Fall. Kalorien verbrennen tut man ja auch immer, wenn man nachdenken muss. Zu viel, ne? Zum Beispiel über, wie es geht, oder?
Wie was geht? Das wenn, Üben?
Ja, wenn man zu viel nachdenkt,
so,
wenn man
ja,
zu viel
ja,
Kalorien
klar.
verbrennt, dann hat man keinen Bock, dann macht man, lässt man es bleiben. Deswegen ja. finde ich beim Üben ja wichtig, dass es möglichst einfach geht.
Kalorienarm?
Ja.
Ja, kalorienarmes Üben.
Naja, man soll ja auch einfach schneller Klavier lernen oder besser Klavier lernen.
Ja,
oder?
Na klar.
Oder spielen besser ja. Klavier oder wie ist es bei dir?
Ja, natürlich besser Klavier spielen. Spiel besser Klavier. Weil du kannst es machen, aber es kann niemand für dich machen. Also du musst dich schon selber hinsetzen und halt was tun. Du musst selber üben, du musst dir selber überlegen, was übe ich. Bei dem selber überlegen, was übe ich, gibt es Menschen, die können da helfen. Zum Beispiel du oder ich.
Ich kann dir nicht helfen, besser Klavier zu spielen.
Beim Klavier nicht, aber grundsätzlich halt, ne? Ich helfe da auch sehr gerne. Es macht mir Spaß zu gucken, was ist jetzt eigentlich das Thema, was ist da eigentlich genau dran? Weil Jazz ist ja halt echt ganz schön, also gerade Jazz-Klavier, behaupte ich, ist ganz schön komplex und sehr, sehr unübersichtlich. Weil es gibt einfach 1000 verschiedene Arten von Voicings. Es gibt 1000 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten als Pianist. Du bist eben nicht immer nur der Solist oder der die Melodie spielt, sondern du bist eben genauso auch der Begleiter oder du spielst mal in einer Band, da musst du andere Sachen spielen, als wenn du alleine spielst und so weiter. Also es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Optionen und das ist oft gar nicht so leicht durchzusteigen, was eigentlich mein Thema gerade ist und was ich eigentlich übe. Deswegen ist es oft ganz schön verwirrend und herausfordernd und auch frustrierend für viele, weil sie einfach dann da sitzen vorm Klavier und denken, ja schön, jetzt ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache mal das und das. Aber irgendwie, ja, nach 3 Tagen, ich weiß irgendwie auch nicht. Und, oh. Also es ist, ne? Und dann fällt einem wieder was anderes ein. Das wäre auch cool, das mache ich jetzt mal. Und dann vielleicht doch lieber das. Und am Ende ist es so ein bisschen rumgestocher und sehr punktuelles Machen, was nicht wirklich zum Ziel führt. Und man braucht eigentlich, dass man sich wirklich überlegt, was will ich eigentlich machen? Was will ich erreichen am Klavier? Was sind die vorwiegenden Situationen, in denen ich unterwegs sein will? Also will ich lieber für mich spielen? Will ich vielleicht auf einer Session spielen? Will ich eine eigene Band haben und Stücke schreiben? Will ich? Also es gibt eben 1000 Möglichkeiten mit einem Duo, mit einer Sängerin oder einem Saxophonisten im Duo spielen, keine Ahnung.
Zum Beispiel mit mir, zum Beispiel bei Amango Vana, was wir gerade gehört haben.
Genau.
Weißt du noch, wie wir das aufgenommen haben?
Na klar.
Geil, Entschuldigung.
Und da dann zu gucken, was brauche ich denn dafür eigentlich genau? Und dann sich hinzusetzen und das strukturiert auszuarbeiten, wie übe ich das jetzt? Was brauche ich und wie übe ich das jetzt genau? Das ist eigentlich, finde ich, das Geheimnis des Ganzen, um wirklich, oder nach meiner Erfahrung auch, also ich merke ja, dass die Leute, die das wirklich umsetzen, die kommen einfach unfassbar schnell weiter, weil sie einfach auf den Punkt üben und ihre Zeit total sinnvoll verwenden und nicht irgendwie durch die Gegend hier und da so ein bisschen rumtüdeln. Ne? Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, es fehlen die effektiven Übungen meistens. Das Hauptproblem ist, dass das Ziel nicht klar ist. Also, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man eigentlich hin will, was man eigentlich erreichen will, was man eigentlich gern möchte.
Genau, also so ähnlich wie bei...
Sondern man weiß irgendwie, man will irgendwie besser spielen und irgendwie gefällt einem nicht, was man macht. Und man will besser nach Jazz und Blues meistens klingen. Das ist irgendwie alles sehr kompliziert und eben alles sehr schwierig. Und da sage ich, du brauchst eigentlich ein klares Ziel. Die klaren Schritte, da musst du halt effektive Übungen haben, die diese Schritte auch gleich sofort bewältigen, dass du wirklich dann dorthin kommst und nicht irgendwie alles Mögliche, so die Welt im Ganzen brauchen wir nicht, sondern wir brauchen erstmal das, was wir brauchen, um eben gut spielen zu können. Und aus meiner Sicht können die meisten Leute viel zu schlecht die Tonleitern und also haben auch technisch, es ist so ein bisschen Gewusel, also da fehlt die Struktur, auch oft im Üben. Ja, und mit effektiven Übungen lernt man, glaube ich, ziemlich schnell alles, was man braucht, um genauso zu spielen, wie man sich erträumt.
Ja, genau. Ja, das ist, was bei dir die Skalen sind bei Pianisten gerne die Voicings.
Ja, die Akkorde
also
sind aber auch wichtig bei uns.
Ja, aber nicht so wie bei uns.
Doch, aber wenn du ein Stück lernen
Schnack.
Willst...
Du kannst nicht das Stück spielen, ohne die Akkorde komplett zu verstehen. Und das ist halt, also bestimmt nicht ganz, aber sagen wir mal so, ein Stück so zu spielen, dass es auch wirklich nach dem Stück klingt, mit allem drum und dran und wie man es halt so gern hätte.
Ja.
Dafür musst du natürlich schon wissen, was ist denn das eigentlich alles und was mache ich denn damit? Und zwar darfst du dann nicht davor sitzen und überlegen, warte mal. Ah, es ist 1,07 Meter. Das war... das funktioniert ja nicht. So kriegst du kein Stück gespielt. Also gar nicht. Und dass da du in jedem Stück halt irgendwie 30 verschiedene Arten von Akkorden und Tonarten hast, du bist du ganz schnell... Das geht nicht. Das kannst du einfach nicht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Da braucht es was anderes. Da musst du wirklich diese Vokabular beherrschen. Du musst die wirklich können, diese Akkorde und diese Voicings, die du brauchst für den Zweck, den du machen willst. Ne, ob du jetzt in einer Band spielen willst oder alleine oder bla. Dafür brauchst du die entsprechenden Voicings. Und die lernst du auf den Punkt, bis du sie kannst, in allen Tonarten. Und dann kannst du dich hinsetzen und Stücke spielen. Und natürlich gibt es da einen Weg, wie man das quasi auch parallel machen kann. Du kannst nicht erst Stücke spielen nach 10 Jahren üben, sondern natürlich kannst du auch gleich schon Stücke spielen.
Ja, das wäre sonst Phasegeschichte.
Genau, aber das ist quasi, mein Ansatz ist so, dass es halt einfach wächst. Es wächst über die Zeit und du wirst es immer besser hinkriegen und die Stücke werden immer vollständiger, die du spielst. Ne? Mhm. Aber die Skalen sind natürlich auch ein Thema, ganz klar. Aber vielleicht bei euch sind die noch ein Stückchen zentraler, weil ihr einfach Melodieinstrumente ausschließlich seid. Ne?
Ja, über eine 2-5-1 in Dur spielt man als Saxophonist meistens eher nicht D-dorisch, G-mixolydisch und C-ionisch, sondern halt C-Dur irgendwie, logischerweise.
Okay. Naja, was
aber du musst die Akkorde schon können. Du musst schon wissen, welche Akkorde spielen eine Rolle und du musst schon auch die Arpeggios wissen, also und können. Und die Arpeggios zu lernen ist eben eine, das ist halt wie eine eigene Melodie, weil die Arpeggios am Saxophon natürlich, also Akkordbrechungen sind die Arpeggios. Die muss man genauso lernen wie eine Melodie auch und dann damit eben umzugehen, was... Also weil das kennen manchmal Leute schon, ja, habe ich schon mal geübt und so, aber wie man da jetzt daraus ein Solo bildet, das ist dann eher die Frage. Also ich finde, es ist auch nicht nur wichtig, Material sich anzueignen und anzuhäufen sozusagen, sondern das Material auch zu, also
anzuwenden.
Ja, also ich spreche immer von angewandter Musiktheorie und das ist eben genau der Punkt. Es nützt eben überhaupt nichts, wenn du die nur kannst. Dass wenn du das Material anhäufst, noch und nöcher,
genau.
Und irgendwie Arpeggios spielen kannst und so weiter, wenn du nicht weißt, was man damit macht, das ist irgendwie, sagen wir mal, künstlerisch im besten Fall oder auf jeden Fall
musikalisch.
Genau. Angewandt wird, sodass man eben, ja, das ist halt noch was klingt auch.
Ja, das wäre ein bisschen so, als würde man sich ein Wörterbuch nehmen und eine fremde Sprache auswendig lernen.
Ja, also, genau. Ne, das ist ein geiler Vergleich.
Und dann irgendwie so, ja, jetzt sprich mal, ja, ich kann alle Wörter, aber warte mal.
Ja, das hatten wir schon mal.
Wie kaufe ich jetzt ein Eis? Ja.
Ja.
Ich sage immer, die Praxis war zuerst da und aus der heraus hat sich ja die Theorie entwickelt, ne?
Ja, kann man sagen.
Das, was wir eben üben, was ich schon eben mal erwähnte, das muss natürlich auch geübt werden, anzuwenden. Also das ist ein einzelner Schritt, der total wichtig ist, ne? Logischerweise. Also das kommt bei mir auch in den Übeplänen, die ich meinen Schülern so schreibe, immer vor.
Du schreibst nach jeder Stunde einen neuen Übeplan, stimmt's?
Ja, nach fast jeder, ja. Also bei allen, wo es nötig ist, wird das gemacht.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Was steht dann da so drin in so einem Übeplan?
Naja, erstmal geht es davon aus, wie viel Übezeit du realistisch mitbringst. Und dann wird geguckt, was ist gerade dein Thema? Also das ist meistens klar, aber wie dröseln wir das so auf, dass du wirklich auf dem Punkt dann einen Schritt weiter bist nächstes Mal, ne? So, dass das dann immer aufeinander aufbaut. Und dann gibt es halt verschiedene Sachen. Wir üben Voicings. Voicings sind eigentlich immer im Übeplan drin, weil wir immer Voicings üben müssen als Pianisten. Dann gibt es natürlich Skalen, die geübt werden, Improvisationsübungen und eben die Anwendung, manchmal noch Stücke, also meistens auch noch mindestens ein Stück. Und das wird dann so aufgeteilt, die Übezeit, in diese verschiedenen Aspekte.
Und das sind individuell ganz unterschiedlich, oder?
Ja, nicht jeder steht an der gleichen Stelle. Der eine braucht diese Voicings, der andere die. Weil der eine hat gerade den Schwerpunkt da drauf. Es gibt natürlich auch Leute, die ganz andere Sachen machen, die Timing-Themen haben oder die selber komponieren und Sachen aufführen wollen und das dann verfeinern wollen. Und also da gibt es natürlich auch dann andere. Aber um so die Basics zu lernen, ist das eigentlich mein Weg, der sich sehr gut bewährt hat, zu sagen, wir strukturieren die Übezeit einfach mal richtig gnadenlos auf den Punkt und dann geht auch was weiter.
Ich habe ja mal so ein Template erstellt zu den idealen, perfekten Übeplan, der eigentlich eh für alle gleich sein müsste, weil er in Wirklichkeit ja so unterschiedlich ist und doch wieder nicht ist bei aller Individualität. Mhm. Also nach 25 Jahren Unterrichtserfahrung merkt man doch, dass Dinge sich wiederholen.
Ja.
Probleme dann doch einfach immer dieselben sind oder halt eben, ja, es spezielle Probleme gibt, die man halt einfach lösen muss, um Saxophon lernen zu können oder vor allem besser Saxophon spielen zu lernen oder besser improvisieren zu lernen auf dem Saxophon. Und das ist eben der Technikbereich, in dem erstmal der Sound nicht gut ist, mhm, und dann die Finger nicht gescheit laufen. Mhm. Und dann, wenn das aber der Fall ist, also die Leute, die technisch super sind, die wissen dann eben oft nicht, was mache ich jetzt damit. Und manche haben eben sogar das Musiktheoriewissen und wissen nicht, wie sie es anwenden. Mhm. Deswegen muss es unbedingt um angewandte Musiktheorie gehen. Natürlich, mhm, auch gerade für die Leute, die noch nicht Musiktheorie können. Mhm. Da finde ich dann immer wichtig, dass man, wenn man es sich schon lernt, wenn man es sich drauf schafft, dass man es sich dann gleich so drauf schafft, dass man es gleich als Anwendung,
ja,
in der Anwendung drauf schafft. Und gleich quasi praktisch, ja, und nicht theoretisch. Ich muss auch sagen, ich bin ja nicht gar nicht so ein guter Musiktheoretiker wie du. Also letztens hat eine Schülerin von mir eine harmonische Analyse von einem sehr komplizierten Bossa Nova Stück, Trieste war das gleich, die hat sie mir gezeigt und wollte da Korrekturen zu, und habe ich gedacht, boah, das ist schon recht gut, also was soll ich dazu noch groß sagen. Und mich interessiert auch gar nicht so viel, ob das jetzt hier die Doppeldominante ist oder nicht, oder wie man das jetzt nennt. Das meine ich eben auch mit angewandter Musiktheorie. Ich finde, das ist nicht so relevant, wie das heißt oder was für ein Mascherl das kriegt, was für eine Funktion. Es hat, natürlich ist eine Funktion wichtig, aber mir ist vor allem wichtig, was mache ich dann damit? Also wie ist es, ja, in der echten Anwendung, wie ist es in der wirklichen Praxis, mhm, so, dass es klingt? Eben, wie bringe ich einen dominanten Septakkord so dazu, dass er klingt? Was mache ich, wenn D7 steht? Das ist schon bei ganz einfachen Fragen, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn D7 steht? Was mache ich, dass das dann gut klingt auf, mhm, dem Saxophon? Mhm. Und das ist viel wichtiger als, was ist D7, Kreuz 11, B9, B13, was kann man da alles noch so, also ich meine, welche Töne, genau, gehören da theoretisch?
Mach erstmal die Basis gut und dann kann man reden, was man,
ja, da drauf macht. Ja, mach, dass es geil klingt, ja, nach eben Jazz und Blues und dann, ja, deswegen, also ich finde es wichtig, dass man das weiß, echt, Musiktheorie gehört dazu, aber es muss immer um die Anwendbarkeit gehen. Das halt schon leider, weil es oft so ist, dass die Dinge dann doch ein bisschen komplexer sind, als man denkt, weil die eben einfach sich schnell wechseln, zum Beispiel wechseln im Jazz oder in Jazzstandards sehr schnell die Akkorde durch, mhm, und wenn die Akkorde schnell wechseln, muss man ja mitwechseln dann. Da muss man, mhm, halt dann die entsprechende...
Muss man wissen, was man jetzt macht.
Da muss man die entsprechende Schnelligkeit und Geschwindigkeit auch im Kopf haben.
Ja, das stimmt. Da kommen wir wieder zum Mentalüben. Das ist auch eine Sache, die man super mental üben kann, ne?
Ja.
Einfach.
Na, und ich finde auch, es ist gut, wenn man... Es ist ja sowieso grundsätzlich gut, wenn man schnell ist im Kopf. Mhm. Das hilft... Weil eine gewisse Schnelligkeit im Kopf hilft auch bei vielen anderen Situationen, nicht nur im Verkehr.
Gegen Alzheimer zum Beispiel.
Genau. Oder ja, wenn man halt Probleme lösen muss.
Genau.
Ja. Genau. Und daran zeigt sich erneut, dass ein Leben ohne Jazz zwar möglich,
aber sinnlos
ist.